WDR 5 Radio zum Mitnehmen.
Freunde der Weisheit, guten Abend. Hier ist Jürgen Wiebeke, diesmal mit einem besonderen Gruß an alle Schwarzfahrer, Steuerhinterzieher und andere Missetäter des Alltags. Ihr könnt heute auf ein gewisses Verständnis rechnen, was noch lange nicht heißt, dass euer Verhalten moralisch gerechtfertigt wäre. Ist es natürlich nicht. Aber der Wunsch nach einem angenehmen Leben gerät eben manchmal in Widerstreit mit dem Anspruch, ein moralisches Leben zu führen. Und was Moral ist, da meinen ja die Philosophen sehr gut Bescheid zu wissen. Die Abteilung Moralphilosophie füllt ganze Bibliotheken. Nur mit dem großen Gegenspieler, mit der Unmoral, haben sich die Denker kaum beschäftigt. Das ist ein blinder Fleck, meint jedenfalls mein heutiger Gast, Arndt Pollmann von der Uni Magdeburg. Er hat ein philosophisches Handbuch der Unmoral geschrieben. Das fängt bei A an, nämlich Ausbeutung, und endet bei Z, dem Zwang. Was also früher vielleicht die 7 Todsünden waren, das ist bei Arndt Pollmann ein Katalog mit 21 Tatbeständen für unmoralisches Handeln. Aber woran wollen wir das eigentlich erkennen, was unmoralisch ist? Warum handeln Menschen mindestens gelegentlich so? Tun sie das wissentlich? Tun sie das willentlich? Wir beide hier warten auch gespannt auf Ihre Antworten auf diese Fragen. Sie können anrufen unter 0800 5678 und dreimal die 5 oder mailen an philo@wdr.de. philo@wdr.de oder eben 0800 5678 und dreimal die 5. Guten Abend, Herr Pollmann.
Guten Abend.
Sie müssen uns erklären, warum Sie diesen Umweg gehen. Also wir wollen was wissen über Moral. Und Sie sagen, das kann man erst verstehen, wenn man die Unmoral analysiert hat.
Ja, Sie hatten schon gesagt, es ist aus Sicht der Philosophie oder der akademischen Philosophie, aber dieser Grund ist vielleicht gar nicht so interessant, eine Art schwarzer Fleck oder ein toter Winkel der Moralphilosophie. Seit 2500 Jahren wird schwadroniert über das Gute und wie es denn zu begründen sei. Und nur selten eigentlich wird der Blick auf die Schattenseiten des menschlichen Miteinanders geworfen. Das kommt dann zwar immer mal am Rande vor, beispielhaft Lüge. Es gibt auch eine ganze Reihe Bücher zum Bösen. Ich wollte diese Lücke füllen, indem ich ein Buch über die ganz normale Unmoral des Alters schreibe. Es gibt einen zweiten Grund. Das Böse hat in einer gewissen Weise Konjunktur. Verbrechen lohnt sich wieder. Vielleicht nicht im wirklichen Leben, aber wenn man mal sozusagen auf den Buchmarkt schaut, die Bücherregale sind voll mit Titeln wie Verbrechen, Schuld, Profiler, Kriminalinspektoren begeben sich in die Abgründe der menschlichen Existenz.
Sie wollen sagen, da steckt eine Faszination drin.
Es steckt eine Faszination drin und gleichwohl, auch wenn ich selbst diese Bücher gerne lese, mir sehr anschaue, man erfährt doch nicht wirklich etwas über den konkreten Mitmenschen, wenn man diese Bücher liest, denn es handelt sich dort meistens ja um Schilderungen von Ausnahmetätern, perverse Triebtäter, Massenmörder, Sadisten, Kannibalen. Und eben auch da wollte ich ein gewisses Gegengewicht setzen, indem ich mich mit der ganz normalen, wenn man so will, Unmoral des Alltags auseinandersetzen.
Ja, ich bin ja gerne bereit, auf diese ganz normale Unmoral einzugehen, aber haben Sie eine philosophische Antwort darauf, warum wir Krimis lesen?
Ja und nein. Also die Antwort müsste natürlich immer auch ein wenig psychologisch sein und ich traue mich jetzt auch nicht wirklich gewissermaßen auf dem Feld einer anderen Disziplin zu wildern, aber es ist doch offenkundig so, dass der Schrecken, der auch bei sozusagen der Beschäftigung mit dem Bösen sich einstellt, immer auch eine gewisse Faszination hat. Das merkt man, wenn man als Träger Couch Potato gewissermaßen sonntagsabends sich die Krimis anschaut oder eben auch eins oder das andere der eben schon erwähnten Bücher liest. Und es ist offenkundig so, dass der böse Mensch, wenn man so will, was das noch ist, nicht, das müssten wir ja noch genau erklären, aber sich offenkundig eine Freiheit nimmt, die wir als normale Menschen des Alltags uns selten bis gar nicht nehmen. Eine Freiheit, die einen regelrecht schwindeln lässt. Mhm. Wenn man sich genauer anschaut, wie es manchen Menschen ja nicht gelingt, aber doch möglich ist, sich gewissermaßen zum Herrn über das Schicksal anderer Menschen aufzuschwingen. Also der böse Mensch nimmt sich eine Freiheit, die wir uns im Alltag, zu der wir vielleicht fähig sind, nicht? Aber doch nicht immer bereit.
Ja, er nimmt sich eine Freiheit, haben wir gesagt. Da sind wir ja schon bei einer ganz spannenden Kategorie, wenn wir über Unmoral sprechen. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, Freiheit ist eigentlich die Grundbedingung dafür, um überhaupt unmoralisch handeln zu können?
Ohne Freiheit keine Unmoral. Das Böse gibt es nicht ohne die Freiheit. Will man all den neumodischen Abgesang auf die Freiheit oder auch die Willensfreiheit, beispielsweise im Zusammenhang jetzt der neueren Hirnforschung, Glauben schenken, dann wäre ein Buch, wenn man so will, über Unmoral in dem Sinne, dass es sich um ein Handbuch von Taten handelt, mit denen man anderen Menschen schadet, wobei diese Taten die Voraussetzungen erfüllen müssen, dass sie wissentlich und willentlich vollzogen werden. Ein solches Handbuch wäre dann im Grunde überflüssig. Ich glaube nicht an diese neumodischen Abgesänge auf die Willensfreiheit, will mich sozusagen auch jetzt nicht sozusagen über die im engeren Sinne akademischen Streitigkeiten hier auch einfach hinwegsetzen, aber ich glaube, dass tatsächlich für das unmoralisch sein und das wissentlich und willentliche unmoralisch sein Freiheit Voraussetzung ist. Es gibt das Böse nicht ohne Freiheit, aber es gibt das Böse, glauben Sie mir.
Ja, wenn Sie nicht an diese Freiheit des Handelns und des Willens glauben würden, dann könnten Sie natürlich trotzdem ein Handbuch über Unmoral schreiben. Nur wäre das dann wahrscheinlich eher etwas für Elektrotechniker.
Richtig.
Und würde handeln von Verschaltungen im Hirn, die dazu führen, warum wir so und nicht anders handeln.
Es wäre im Grunde ein Handbuch über Kurzschlüsse oder Schaltfehler im menschlichen Gehirn und kein Handbuch über das, wozu der Mensch als Mensch eben auch fähig ist. Er kann sich für das Gute, aber er kann sich auch gegen das Gute und für das Schlechte oder gar für das Böse oder sogar für das zu dem sadistisch Grausam bekennen oder für das Grausame entscheiden.
Ich bin noch nicht fertig mit Ihrem Abgesang auf die 2500 Jahre Moralphilosophie, dass Sie sagen, man hat sich nur hier und da mit dem Bösen beschäftigt. Ich hätte gedacht, das ist geradezu ein klassischer Begriff unserer Tradition und die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, die wird doch traktiert, seitdem Menschen denken können.
Das ist richtig. Natürlich spielt in der Moralphilosophie die Unterscheidung zwischen dem Guten und dem Schlechten oder auch dem Guten und dem Bösen, das sind zwei leicht noch einmal voneinander abweichende Unterscheidungen, eine wichtige Rolle. Gleichwohl die Moralphilosophie im engeren Sinne hat oder beschäftigt sich traditionell eher mit der Frage nach dem Guten, natürlich vor dem Hintergrund der Möglichkeit des Schlechten und des Bösen, aber als der Versuch zu fragen, was überhaupt ist Moral, wie lässt sich Moral begründen, was hat Moral mit Tugenden zu tun und so weiter. Das Böse selbst im Sinne von unmoralischen oder sehr unmoralischen Handlungen kommt darin allenfalls am Rande vor. Und meine These oder eine auch der Motivation, dieses Buch zu schreiben, war eigentlich war im Grunde die Einsicht, dass ich eben nicht glaube, dass wir Menschen im Alltag etwas über Moral oder im Wesentlichen über Moral erfahren, indem wir kluge Bücher lesen. Im Gegenteil, wir wissen, was Moral ist, das ist meine These, mit der ich das Buch beginne, weil wir immer wieder zum Opfer, zum Zeugen oder auch zum Täter von Unmoral werden. Also es ist die Erfahrung der Unmoral, die uns gewissermaßen überhaupt erst im Umkehrschluss deutlich werden lässt, was gegenüber dem Schlechten oder Bösen das moralisch Gute wäre.
Das ist der Umweg, den Sie meinen?
Ja.
Dass es nicht um ein abstraktes Wissen geht, sondern um eine Leiterfahrung, die uns dann sagen lässt, so geht es nicht?
Es ist ein erfahrungsgesättigtes Wissen. Das, was wir im Alltag über Moral wissen und als Moral einklagen, wenn es Konflikte oder Streitigkeiten gibt, das ist kein Wissen, das wir aus klugen philosophischen Büchern haben oder aus der Bibel. Oder natürlich findet man dort auch Einsichten in die Moral und das, was Menschen miteinander verbindet und was Menschen einander nicht antun sollten. Aber ich glaube, wir sind in mindestens drei Rollen mit der Unmoral konfrontiert, entweder als Opfer, als Zeuge oder aber als Täter, jeder von uns, in der einen oder anderen Hinsicht. Und in der Reaktion auf diese Taten, die geschehen, die Gefühlsreaktion, mit der wir es dann zu tun haben, lernen wir im Grunde, nicht? Was wir einander nicht antun sollen und im Umkehrschluss, was das Gute wäre.
Sie haben mehrmals, Herr Pollmann, in einer etwas lapidaren Form von der ganz normalen Unmoral des Alltags gesprochen, so als ob das zu uns gehören würde und als ob wir immerzu beides in uns drin hätten und das unmoralische Handeln zum Alltag eben dazugehört. Können wir das hinnehmen?
Ja, wir nehmen es ja gar nicht hin, nicht? Also wir ärgern uns ja. Wir empören uns darüber, wenn andere Menschen sich uns oder Menschen, die wir gerne haben, gegenüber unmoralisch verhalten. Aber es ist in der Tat zunächst einmal so, dass es ist zunächst einmal erstaunlich, dass im Großen und Ganzen unser Zusammenleben unter normalen Umständen einigermaßen gelingt und die Menschen sich einigermaßen anständig verhalten.
Sie kommen hier rein, ohne dass Sie Angst haben müssen, dass ich eine Axt habe.
Ja, zum Beispiel. Nicht? Oder hinterher festgenommen werde, weil ich mich über die katholische Kirche oder den Staat oder das Staatsoberhaupt negativ geäußert habe als vermeintlich moralischen Vorzeigepersonen, die aber sich kritikwürdig verhalten oder ähnliches.
Ja. Ja. Das heißt, wenn wir das hochrechnen, gehen wir davon aus, Moral funktioniert, die Regel wird eingehalten.
Ja, die Unmoral, zumindest jetzt in unserer Gesellschaft, es gibt immer wieder Kulturen, Situationen, historische Situationen, in denen die Unmoral zur Regel zu werden scheint, aber unter einigermaßen gelingenden gesellschaftlichen Verhältnissen ist die Unmoral doch eher jene sprichwörtliche Ausnahme zur Regel der Moral. Das ist im Übrigen auch deshalb so, weil sich der unmoralische Mensch in der Regel, in der Moralphilosophie sagt man dann, als Trittbrettfahrer verhält. Das heißt, der unmoralische Mensch zehrt im Grunde parasitär davon, dass die allermeisten Menschen sich im Alltag einigermaßen anständig verhalten. Wenn ich einmal ein Beispiel geben kann, bei der Lüge, darauf hat Immanuel Kant schon verwiesen, ist es offenkundig so, dass derjenige, der lügt, damit rechnet, dass derjenige, den er belügt, davon ausgeht, dass er ihm die Wahrheit sagt. Mhm. Die Lüge kann nur funktionieren, wenn die Person, mit der man es zu tun hat, davon ausgeht, dass wir Menschen uns in der Regel die Wahrheit sagen. Wenn jeder Mensch stets und ständig damit rechnen müsste, dass alle Menschen immer nur lügen, würde niemand mehr sagen, die Erwartung in das soziale Miteinander hineintragen, dass man ihm die Wahrheit sagt. Wenn man aber immer wieder damit rechnen müsste, dass man ohnehin belogen wird, würde auch die Lüge nicht länger funktionieren, weil sie eben davon ausgehen muss, dass die Erwartung besteht, dass die Wahrheit gesagt wird. Und so, sagt Kant, würde sich die Maxime einer Notlüge beispielsweise selbst unmöglich machen, als allgemeines Gesetz gedacht. Das heißt nichts anderes als, in einer gesellschaftlichen Situation, in der sich alle Menschen stets und ständig belügen, funktioniert die Lüge eines Tages nicht mehr. Und insofern zehrt, das gilt für alle moralischen Handlungen eigentlich, der unmoralisch handelnde Mensch parasitär, symbiotisch von einem Regelwerk, das insgesamt einigermaßen funktioniert.
Also so ist es dann auch beim Schwarzfahren und beim Steuerhinterziehen, ganz bei genau. Den Beispielen, die ich eingangs genannt habe.
Schwarzfahren kann man natürlich nur, nicht, solange der U-Bahn-Verkehr rollt, solange die U-Bahn morgens aus dem Depot kommen. Die U-Bahn kommen aber aus dem Depot nur dann, wenn hinreichend viele Menschen einigermaßen regelmäßig den Fahrpreis begleichen. Nicht? Und insofern, das ist der typische Fall des Trittbrettfahrers. Das waren ja diejenigen, die früher auf die Straßenbahn und die Busse aufgesprungen sind und Trittbrett gefahren sind. Nicht? Das ist, da wird deutlich, eine gewissermaßen Logik des Unmoralischen, die für alle unmoralischen Handlungen gilt.
Also jetzt haben wir schon den Buchstaben T, Trittbrettfahren, abgehandelt ja. Aus Ihrem Handbuch ja. Der Unmoral. Jetzt hören wir mal, was Peter Borchert uns zu sagen hat. Er hat sich gemeldet unter 0800 5678 und 3x5 aus Bielefeld.
Ja, einen schönen guten Abend nach Köln.
Guten Abend, Herr Borchert.
Herr Pollmann, Sie sagen gerade, das Grundprinzip der Moral, Ethik funktioniert eigentlich noch. Ich bin eigentlich in einer ganz anderen Auffassung. Und zwar, wenn ich mir Arbeitnehmer bei uns in der Republik angucke, die dieselbe Arbeit leisten müssen für viel weniger Geld, zum Beispiel Leiharbeitnehmer, wo also Arbeitgeber sich bewusst, wissentlich und willentlich Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren anderen Konkurrenten dadurch verschaffen, dass sie ihre Mitarbeiter schlechter behandeln, schlechter bezahlen. Also nicht nach der Methode Equal Pay für gleiche Arbeit, gleicher Lohn zu bewerkstelligen. Und da, das ist bei uns mittlerweile in der Republik, gehört es zum guten Ton, so wie es viele andere unmoralische Dinge, die auch von der Politik kommen, Beispiel Stuttgart 21, wo ja die Öffentlichkeit auch beim Verhalten der Polizei gegenüber den Demonstranten im Schlossgarten ja auch belogen wurde.
Herr Borchert, aber ein Einwand könnte doch sein, dass bei den Dumpinglöhnen zum Beispiel Ihre Empörung nur deshalb ausbricht, weil in der Regel dann doch noch fair bezahlt wird und der Dumpinglohn eben die Ausnahme von der Regel darstellt.
Ja, Sie haben recht, Herr Wiebeke, aber der Trend geht ja in eine andere Richtung. Die Statistiken oder die Prognosen gehen davon aus, dass die geringfügig Beschäftigten bzw. geringfügig Bezahlten und Leiharbeitnehmer in der Zukunft zunehmen werden. Und gerade die jetzige Wirtschaftskrise, die wir scheinbar hinter uns gebracht haben, hat ja dazu geführt, dass viele Vollzeitbeschäftigte entlassen wurden und jetzt als Leiharbeitnehmer wieder in Brot und wenig Lohn kommen.
Also das Beispiel ist klar. Herr Bollmann, kann man denn mit diesen Beispielen von Herrn Borchert im Rücken sowas wie ein Barometer aufstellen der Moralentwicklung einer ganzen Gesellschaft?
Es ist sicher so, dass in der Empörung, mit der wir beispielsweise als Zeugen oder auch in der Entrüstung oder Wut, mit der wir als Opfer auf Unmoral reagieren, immer auch die Befürchtung zum Ausdruck kommt, dass diese Ausnahme, die sich der unmoralische Mensch vom moralischen Regelwerk gestattet, selbst zur Regel werden könnte. Nicht? Also es gibt natürlich immer die Befürchtung, dass sich das unmoralische Tun verstetigt, ausweitet, zunehmend, wie Herr Borchert sagt, zum guten Ton gehört, gar nicht mehr als Unmoral wahrgenommen wird. Diese Befürchtung ist da und im Fall, jetzt im konkreten Fall, der Dumpinglöhne, mit denen Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter es zu tun haben, aus meiner Sicht ein klarer Fall von D wie Diskriminierung in meinem Buch. Da verhandle ich tatsächlich auch dieses Beispiel der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter ausdrücklich. Ist ganz offenkundig, dass es sozusagen hier eine gesellschaftliche Gefahr am Horizont steht, nämlich die, dass die Ausweitung der Leiharbeitsverhältnisse dazu führen könnte, dass es demnächst dann überhaupt gar keine ordentlichen Arbeitsverhältnisse, so wie wir sie noch kennen, mehr gibt. Also diese Gefahr ist immer da und deshalb ist es wichtig, nicht, dass sich nicht nur die Opfer selbst, sondern auch Zeugen der Unmoral sozusagen mit Empörung auf die Erfahrung von Unmoral reagieren. Gleichwohl, ich hatte gesagt, die Unmoral ist, zumindest jetzt in Gesellschaften wie der unsrigen, eher die Ausnahme von der Regel. Die Moral ist eher dann noch sozusagen die Regel oder das Regelwerk. Man müsste sich nur einmal vorstellen, eine Gesellschaft, in der das tatsächlich umgekehrt wäre. Ja? Also in der sozusagen die Unmoral tatsächlich die Regel im starken Sinne wäre. Das wäre ganz sicher der Kampf aller gegen alle, so wie Thomas Hobbes ihn uns eins vor Augen gestellt hatte. Und ich denke, bei aller berechtigten Warnung davor, dass es auch so eine Art von Sittenverfall, moralischem Sittenverfall in unserer Gesellschaft geben könnte, von derart moralisch anarchischen Zuständen, wie sie der Kampf aller gegen alle darstellen würde, sind wir Gott sei Dank noch weit entfernt.
Herr Borchert, sind Sie auch schon mal unmoralisch?
Ja, kann ich mir schon gut vorstellen, dass ich manchmal unmoralisch bin, aber ich werde immer dann unmoralisch, wenn ich empört bin, wenn ich mich über eine Situation ärgere, zum Beispiel gerade, wenn ich feststelle, dass bei uns im Betrieb Kollegen neben mir arbeiten oder neben anderen Kollegen arbeiten, die weniger Geld bekommen, dann werde ich insofern schon mal aus Empörung unmoralisch, dass ich vielleicht mal ein falsches Wort sage oder jemanden als Trittbrettfahrer bezeichne, was ich aber in dem Moment gar nicht meine.
Aber das wäre ja dann schon wieder ein gerechtfertigtes Verhalten und Sie wären aus dem Schneider. Aber wir wollen uns heute auch mit der Situation beschäftigen und dazu haben Sie noch nicht so ganz viel gesagt, Herr Pollmann, weil Sie immer darauf hingewiesen haben, dass die im Großen und Ganzen das Regelwerk intakt ist und die Ausnahmen sind, die unsere Empörung auslösen. Aber Ihre Alltagswahrnehmung führt doch bei Ihnen zu der Deutung, dass wir eigentlich ständig hin und her changieren zwischen diesen beiden Polen, dass wir uns mal moralisch und dann wieder unmoralisch verhalten. Und zwar jeder von uns.
Ja, ich will auch nichts beschwichtigen. Also ich hätte auch ein solches Buch würde man ja nicht schreiben, wenn das Thema dieses Buches nicht ein Problem für einen selbst auch darstellen würde, zumindest für mich darf ich das behaupten. Damit meine ich nicht nur, dass ich mich gewissermaßen stets und ständig als Opfer von Unmoral fühlen würde, sondern eben, Sie sprachen es an, auch an mir selbst natürlich ein Changieren wahrnehme zwischen dem Guten und dem Schlechten oder sogar Bösen, das ein Jahr, wenn man sich mal in die eigenen Abgründe zu schauen getraut, durchaus auch beunruhigen kann. Ich meine, man teilt die Welt gemeinhin so schnell ein in die Guten auf der einen Seite und die Bösen auf der anderen und so als herrschte so eine Art apokalyptischer Endkampf zwischen der Achse des Bösen und der Achse des Guten. Das Problem dieser simplen Einteilung ist natürlich, wo steht man selbst? Und ich glaube, jeder, der ehrlich zu sich selbst ist, sagt, irgendwo in der Mitte.
Ich habe ein schönes Beispiel dazu, darf Sie bei der Gelegenheit verabschieden, Herr Borchert, 0800 567 8 und 3 mal die 5, wenn Sie zu uns kommen wollen. philo@wdr.de ist der Weg, den Sarah N. gewählt hat, aus vielleicht einleuchtendem Grund. Sie schreibt nämlich, ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der Ehrlichkeit das höchste Gut ist und habe immer wieder erlebt, wie aufgrund einer Information zu viel meiner Mutter das Kindergeld gestrichen wurde oder die Autoversicherung nicht zahlte, weil sie erzählte, dass sie mit dem Partner, über den diese lief, nicht mehr zusammen war. Deswegen beschränkt sich meine Moral in erster Linie auf Freunde, Kollegen und Familie und bei Institutionen oder Unternehmen wird dann eher mal eine Information unterschlagen. Wahrscheinlich, weil man kein persönliches Verhältnis zu diesen hat und nicht das Gefühl hat, einer Person zu schaden. Vielleicht ist es sogar so, dass ich mich im Geheimen ein bisschen freue, eine nicht nach Menschlichkeitsprinzipien handelnde Institution ausgetrickst zu haben. Herr Pollmann, ist das Unmoral, diese Unterscheidung zwischen Nahbereich und der anonymen Institution?
Das ist zunächst einmal ganz normal. Es gibt so eine, also philosophisch betrachtet, eine interessante Doppeldeutigkeit der Verwendung des Begriffs Moral. Einmal kann man damit meinen, jenes Regelwerk, das die konkrete Gruppe oder Gemeinschaft, in der man lebt, zusammenhält. Nicht? Das nennt man dann manchmal auch die partikulare oder partikularistische Moral. Und dann sagt man, die Moral meiner Gruppe ist die, die etwas zählt. Andere Gruppen mögen eine andere Moral haben, aber meine Gruppe, unsere Regeln, unsere Werte sind vorzugswürdig.
Blut ist dicker als Wasser.
Ja, in einer gewissen Weise. Genau. Das kann aber auch natürlich die Grenze, kann die Familie sein, die Nachbarschaft, die Stadt, das Land.
Mhm. Nicht? Ist das philosophisch hinzunehmen?
Na, das ist zunächst einmal
zu diagnostizieren,
dass der Begriff der Moral so verwendet wird. Und jetzt ist es so, dass in der Moralphilosophie man sich seit jeher die Frage stellt, mit welchen guten Gründen können wir eigentlich eine Grenze ziehen zwischen jenen, die dazugehören zu unserem moralischen Regelwerk und jenen irgendwie anderen, nicht? Die uns vielleicht nicht so wichtig sind, nicht? Warum enden unsere moralischen Verpflichtungen an den Grenzen der Familie, an den Grenzen unserer Stadt, an der Grenze unseres Landes? Ist die Moral nicht etwas, was von Beginn an im Grunde entgrenzt zu denken ist, in dem Sinne, dass es eigentlich das Regelwerk sein sollte, das für alle Menschen, und zwar alle Menschen weltweit gleichermaßen gilt? Und das ist eigentlich das Verständnis von Moral, was moderne Moralphilosophinnen und Philosophen haben, wenn sie über Moral sprechen.
Mit der Gefahr, dass sie sich dabei verheben.
Genau, mit der Gefahr, dass man sich dabei verhebt, auch in dem Sinne, dass man moralische Gebote beispielsweise formuliert, von denen man nicht ohne weiteres sagen kann, dass sie auch in anderen Kulturkreisen gleichermaßen Anerkennung finden können, Aussichten auf Anerkennung finden können. Und jetzt könnte man sagen, es gibt Konfliktsituationen, in denen so etwas wie eine universelle Moral aller Menschen, das, was Menschen einander nicht antun dürfen, kollidiert mit jener Moral, die sozusagen und jenen Regeln, die wir als Gruppe, als Gemeinschaft, als Familie sozusagen untereinander ausgemacht haben, wenn man das so sagen will. Aber das Beispiel eigentlich, was die Zuhörerin angesprochen hat, verweist eigentlich noch auf ein anderes Problem, nämlich, dass es moralische Konflikte auch in dem Sinne geben kann, dass wie in diesem Fall, dass sie beispielsweise ein Amt auszutricksen versucht, um möglichst viel für die eigene Familie rauszuholen, ja, wenn ich das mal so sagen darf, dass es moralische Konflikte geben kann, in denen zwei moralische Gebote miteinander kollidieren. Nicht ein moralisches Gebot und irgendetwas anderes, das, was ich jetzt irgendwie gerne machen will, aus meinen egoistischen Erwägungen hinaus. Aber wer sich fragt, soll ich ehrlich gegenüber dem Amt sein oder was bin ich meiner Familie schuldig, für die ich eine gewisse Fürsorgepflicht übernommen habe oder nicht, also oder mit denen ich in solidarischen Beziehungen stehe, dann kollidieren moralische Verpflichtungen und da muss man eine Entscheidung treffen. Und möglichst so, dass die höherstufige moralische Pflicht den Sieg davon trägt. Und
welche das, wäre das?
Ja, wenn es, jetzt mal gesetzt den Fall, wenn es ums pure Überleben geht, dann ist doch klar, dass sozusagen die Rettung einer Familie oder eines Familienmitglieds, nicht, den, soll man sagen, Betrug an einem Amt unter Umständen vielleicht sogar rechtfertigen, zumindest aber entschuldigen kann, wenn eine existenzielle Notsituation beispielsweise besteht.
Also da weiß ich, was Sarah N. jetzt zu grübeln hat, ob tatsächlich diese existenzielle Notlage vorgelegen hat oder nicht. Andernfalls wäre es auf keinen Fall gerechtfertigt. Moritz Mugler hat angerufen, 0800 5678 und dreimal die 5 aus Ludwigsburg. Guten Abend, Herr Mugler.
Guten Abend. Ja, mein Punkt ist der, der eben auch schon ein bisschen angeklungen hat, diese Abwägung zwischen verschiedenen Moralvorstellungen und dass es eben außer diese wirklich ganz existenziellen Fragen aber wirklich selten man dann auch klar entscheiden kann oder sehr von der Sichtweise abhängt, sozusagen, welche Moralvorstellung man eben dann höher setzt,
ja,
und was dann eben in die eigene Interpretation dann eben auch oder was oder auch in die Handlungsaufforderung dann eben einfließt.
Also wer definiert eigentlich, was Moral ist?
Genau. Und also wenn wir in die Politik schauen, gerade die Frage der Lüge, ist es doch eher die Ausnahme, wenn man tatsächlich von wirklichen Lügen sprechen kann, sondern eher eine Abwägung zwischen, wie muss ich es sagen, zu welchem Timing, in welchem Zusammenhang und so weiter. Sind dann das, an meine Frage jetzt, auch an Ihren Gast, sind deswegen dann nicht solche grundsätzlichen Moralfragen nicht sowieso etwas obsolet in einer Gesellschaft, wo die Fragen eben nicht mehr auf solche einfachen Gut und Böse zum Beispiel heruntergebrochen werden können?
Ja, ich glaube ja tatsächlich, dass die Frage, was unmoralisch und was demgegenüber moralisch ist, so kompliziert gar nicht ist. Also ich habe auch in meinem Buch jetzt zumindest einen relativ einfachen Vorschlag unterbreitet, wie man das Wesen der Unmoral sozusagen bestimmen oder auch ergründen kann, indem man sagt, unmoralisch sind Handlungen dann, wenn sie geeignet sind, anderen Menschen einen, sozusagen von diesen Menschen, nicht gewollten oder eben auch unverschuldeten Schaden zuzufügen. Das sind definitorische Bestimmungen, die man im Einzelnen jetzt noch erläutern müsste, aber ich glaube, dass über die einfache Frage, wann fügen Menschen einander einen unverschuldeten und unfreiwilligen Schaden zu, man relativ einfach zu ganz generellen Aussagen darüber kommt, was das Wesen der Moral ist. Und gerade angesichts dieser vermeintlichen Verwirrung, die herrscht über moralische Werte, Regeln und kulturelle, meinetwegen Meinungsverschiedenheiten oder Unstimmigkeiten in Bezug auf das, was Menschen sozusagen zum Guten führt, ist, glaube ich, der Vorschlag, die Unmoral zu definieren über die Diagnose von Schäden, die Menschen einander nicht zufügen sollen, relativ orientierungsstiftend. Das müsste man jetzt gewissermaßen in einzelnen Beispielen durchziehen oder sozusagen exemplarisch vorführen. Ich glaube aber, dass nur vermeintlich eine große Verwirrung in Bezug auf die Frage besteht, was wir einander nicht antun dürfen. Im Einzelfall wissen wir das alle recht genau. Und wenn man sich jetzt anguckt, Lügen, betrügen, diskriminieren, missachten, töten, stehlen. Das alles sind Erfahrungen, die der Mensch im Singular nicht gern macht, egal wo er lebt.
Also darüber haben wir ganz schnell einen Konsens hergestellt.
Relativ schnell.
Jetzt verstehe ich auch, oder meine es zu verstehen, warum Sie diesen Umweg gehen. Sie wollen nicht, wie vielleicht andere Moralphilosophen, irgendwelche Tugendkataloge aufstellen, indem sie sagen, mache A, B und C, dann bist du ein guter Mensch, sondern es geht darum, Dinge nicht zu tun, etwas zu vermeiden und aus diesen Ableitungen heraus dann zu definieren, was Moral ist.
Ja, also kurz gesprochen, Moral ist das Regelwerk, das gerade verhindern soll, dass Menschen einander Schaden zufügen. Nicht? Und deshalb wähle ich den Umweg, weil ich mir zunächst genauer ansehen möchte, was heißt es eigentlich, einander Schaden zuzufügen? In welchen Hinsichten des Lebens können Menschen einander Schaden zufügen? Sind diese Schäden verallgemeinerungsfähig in dem Sinne, dass es nicht nur idiosynkratische Schadensvorstellungen ganz bestimmter Menschen, einzelner Menschen sind, sondern Verallgemeinerungs- oder universelle sozusagen Verletzungs- und Schadenserfahrungen, die Menschen oder mit Blick auf die sich Menschen nicht wesentlich voneinander unterscheiden.
Herr Mukler, sehen Sie trotzdem, dass es noch verschiedene konkurrierende Moralvorstellungen geben kann?
Ja, ich glaube schon. Trotzdem ist es, wie ich eben meine, in der Praxis so, dass es eher sozusagen eine Abwägung zwischen verschiedenen Übeln ist. Also dass meistens gar nicht die Möglichkeit besteht, sozusagen den richtigen Weg sozusagen einzuschlagen, sondern dass es dann oft ja verschiedene Gruppen auch sozusagen konkurrieren und je nachdem, welche Seite man sich anschaut, würde man sagen, wenn man sich für sie entscheidet, würde man moralisch richtig halten, beziehungsweise würde man vielleicht auch Schaden abwenden.
Ja, vielleicht kommen wir weiter bei diesem Gedanken, wenn wir noch das hinzuziehen, was uns Andreas Stübs gemailt hat an philo@wdr.de. Er schreibt, wenn man sich Gedanken über Moral und moralisches Verhalten macht, so sollte man bei dem unmoralischen Verhalten differenzieren zwischen einem Verhalten, welches die Maxime der Moral als solche akzeptiert, aber dagegen verstößt, entweder weil man eben so will oder weil man Teilaspekte gängiger Moralvorstellungen nicht akzeptiert, und der Einstellung, dass Moral nicht existiert oder nicht anwendbar ist. In unserer Gesellschaft gibt es eine weit verbreitete Meinung, dass Fragen der Moral in der Wirtschaft keine Relevanz haben, dass lediglich Effizienz und Wirtschaftlichkeit relevant sind. Diese Negierung der Moral ist das eigentlich Unmoralische und nicht die kleinen Sünden, die jeder mal begeht. Also klingt so, als ob wir unterscheiden müssten zwischen einer herrschenden Moral und einer, die man dagegen stellen kann.
Ja, der Hörer, die Hörerin hat natürlich völlig recht, dass es unter moralischen Gesichtspunkten nicht nur bedenklich, sondern geradezu katastrophal ist oder jedenfalls im starken Sinne kritikwürdig, wenn man glaubt, bestimmte Lebensbereiche von der Moral ausnehmen zu können. Es gibt vielleicht ganz spezielle Lebensbereiche, in denen man so etwas zulässig ist. Beispielsweise, ich nehme an, wenn Sie jetzt in einem American Football Team Sport treiben und samstags gegeneinander antreten, dann kommt es in einer gewissen Weise darauf an, den Spielern der gegnerischen Mannschaft Schmerzen zuzufügen, wie beim Boxen auch. Da ist das Regelwerk des Sports so beschaffen, dass es diese Art, also dass es bestimmte Handlungen zulässt, die wir im normalen Leben nicht aneinander sozusagen vollstrecken dürfen. Aber zu sagen, der Bereich der Wirtschaft, ja, ist ein Bereich, der amoralisch in dem Sinne ist, dass er jenseits der Moral anzusiedeln werde, ist natürlich absurd. Und dient im Grunde nur zur Verschleierung von letztlich unmoralischen Interessen. Also dient im Einzelfall nicht zumindest zur Verschleierung oder zur ideologischen Verschleierung von letztlich unmoralischen Interessen, die man sozusagen bei dem Versuch der Profitmaximierung oder sozusagen der seiner Gier freien Lauf zu lassen, dann bisweilen sozusagen in Form von unmoralischen Handlungen exekutiert.
Also dass Moral als Begriff selber schon ideologisch sein kann, das kennen wir ja auch.
Richtig, ja.
Aus der Philosophiegeschichte. Dass man zum Beispiel Nietzsche versucht hat zu klären, ob der Mensch erst dann frei werden kann, wenn er sich von dem trennt, was Moral genannt wird, aber keine ist.
Ja, es gibt immer wieder diese Totalkritik an der Moral, die ja auch bei Zeiten berechtigt ist, wenn sich die sittlichen Verhältnisse in einer Gemeinschaft oder jener Gemeinschaft, in der man lebt, so verfestigt haben, dass Freiheit nicht mehr möglich ist, Meinungsäußerungen unterbunden werden, Sozialbeziehungen verboten werden, die man gerne eingehen möchte und so weiter. Und dann kann es unter Umständen historisch geboten sein, sich gegen die geltende Moral der konkreten Gemeinschaft, in der man lebt, aufzulehnen und zu stellen. Und hier kommt wieder die Unterscheidung zwischen der partikularen Moral einer bestimmten Gemeinschaft und der universellen Moral der Menschheit ins Spiel. Ich glaube, selbst bei Nietzsche, ja, ist das eine Kritik an einer jeweils partikularen Moral, nicht, in der man sich irgendwie gefangen oder unfrei fühlt, und zwar im Namen einer irgendwie höheren Moral, von der man glaubt, dass sie die richtige wäre.
Aber selbst Nietzsche würde nicht bestreiten, dass man sich nicht töten soll und belügen und bestehlen und so weiter. Der ganze Katalog, den Sie vorhin nochmal genannt haben.
Er würde vielleicht Texte schreiben, in denen er den Gedanken durchspielt, dass auch dies eines Tages erlaubt sein könnte.
Und sich selbst nicht glauben.
Ja.
Moritz Muckler, schönen Abend. Gruß nach Ludwigsburg. 0800 5678 und 3x5 ist die Nummer fürs Philosophische Radio. philo@wdr.de, die Mailadresse. Gleich geht's weiter in unserer Diskussion um Unmoral. Arndt Pollmann ist zu Gast im Philosophischen Radio auf WDR 5. Sein Thema, unser Thema heute Abend ist die Unmoral. Wir haben wieder eine Elisabeth H. Punkt aus wiederum gutem Grund. Sie schreibt nämlich ohne Moral? Ich persönlich versuche den Begriff Moral möglichst aus meinem täglichen Handeln wegzudenken und nicht nach einem Gut-Böse-Katalog zu handeln. So lehne ich zum Beispiel das Stehlen nicht grundsätzlich ab und klaue im Supermarkt, ohne damit einer einzelnen Person wirklich merklich zu schaden. Würde Freunde oder Einzelpersonen aber nie bestehlen. Was halten Sie davon? Fragt Elisabeth H.
Ja, zunächst klar, Abhandlungen über die Moral sind unbeliebt, weil sie dazu neigen, sich in das Leben fremder Leute einzumischen. Und immer wieder ist man natürlich auch konfrontiert mit dem Hinweis, dass die Moral doch auch etwas Ideologisches hat und dass man lieber ganz auf solche Kategorien wie Gut und Böse verzichten möchte. Eine Möglichkeit, die eigene Unmoral nicht nur erklärlich, sondern auch entschuldbar erscheinen zu lassen, ist gerade die, darauf hinzuweisen, dass man es immer nur dann macht, wenn die Schäden, die man durch eigenes unmoralisches Tun bewirkt, sehr überschaubar sind oder sehr klein oder sich geradezu fast verlieren. Beim Ladendiebstahl, wenn man mal irgendwie einen Schokoriegel klaut, beim Schwarzfahren, wenn man sich mal ab und zu einmal die Woche die Ausnahme gönnt, auch eine Strecke ohne zu bezahlen zu fahren.
Ja, wir kommen ja immer wieder auf den interessanten Punkt, dass es anonyme Mächte sind, die wir da bescheißen.
Ja.
Und Sie haben eingangs gesagt, dass zum Erfassen der Unmoral eine konkrete Opfererfahrung gehört. Ja. Vielleicht ist es genau das, was hier fehlt.
Ja und nein.
Um Elisabeth H. es einleuchtend zu machen, dass es eben doch unmoralisches Verhalten ist.
Ich will diese Fälle weder aufbauschen noch bagatellisieren, und es sind sicherlich nicht die schlimmsten Fälle von Unmoral, nicht? Also sozusagen die echte Unmoral, wenn es um Tötung, Diskriminierung, Demütigung geht, das sind natürlich ganz andere Schäden, die da zu eruieren sind. Aber selbstverständlich sind es keine anonymen Mächte, die man beklaut oder die man beim Schwarzfahren betrügt, sondern es sind diejenigen, die regelmäßig beim Einkaufen bezahlen, so schwer es einem manchmal fällt, Niemand bezahlt gern, wenn er an der Kasse steht. Jeder hätte lieber den Einkauf umsonst. Und natürlich würde auch lieber jemand, so gut wie jeder, schwarz fahren. Nur tut man es aus den unterschiedlichsten Gründen nicht. Und ein Grund ist der, dass dieser Verkehr rollen muss und finanziert werden muss. Und es ist natürlich so, dass der jeweilige Schaden, den der einzelne Fahrgast erleidet, wenn einmal im Jahr die Preise erhöht werden, nicht bei den Verkehrsbetrieben, minimal anmutet. Aber in der Summe läppert sich das. Und insofern kann sich der auch im Kleinen unmoralisch handelnde Mensch nicht damit rausreden, dass er niemanden damit schaden würde. Der Schaden mag marginal sein, aber in der Summe sich doch läppern.
Aber wir sind ja wieder bei der vermeintlichen Relativität von Moralbegriffen. Also wenn Elisabeth H. sich weigert, den Gut-Böse-Katalog auf sich selber zu beziehen, dann steckt da ja mit drin, dass ich das aus mir selber schöpfen kann, was Moral ist und was nicht.
Was man aus sich schöpft, sind Rechtfertigungen für Ausnahmen. Man sagt dann zum Beispiel, der Schaden, den ich hier bewirke, ist minimal, deswegen darf ich das. Ich würde das aber niemals meinen direkten Mitmenschen antun oder so etwas, nicht? Ich gönne mir in einer gewissen Weise, weil es sich um eine bloß anonyme Macht handelt, die ich da bestehle oder betrüge, eine Ausnahme. Und nun glaubt man, dafür aus dem eigenen Innern gewisse Rechtfertigungen schöpfen zu können. Das können allerdings allenfalls, glaube ich, Entschuldigungen sein. Keine Rechtfertigung in dem starken Sinne, nicht, dass aus einer unmoralischen Handlung plötzlich eine moralisch gerechtfertigte Handlung wäre, nur weil man jetzt niemanden Konkretes vor Augen hat, dem man durch diese Handlung schadet.
Christina Hotamanidis, Studentin, 21 Jahre aus Lüneburg, denkt diese Frage noch weiter. Sie schreibt, mit welchem Recht nenne ich jemanden unmoralisch und dränge ihm damit meine eigene Moral auf? Wenn sich jemand bewusst für etwas entscheidet, das man unmoralisch nennen würde, ist es aus seiner Perspektive dann noch unmoralisch? Eigentlich muss es doch mit seiner Moral in Übereinstimmung zu bringen sein, sonst würde er es doch nicht tun. Tragen wir Moral nicht oft selbstgerecht vor uns her, obwohl wir ihr gar nicht folgen?
Ja, viele tun das. Und es gibt natürlich diesen Satz, auch der Böses tut, will letztlich nur etwas Gutes tun. Subjektiv. Auch wenn er objektiv gesehen etwas Schlechtes tun mag. Dieser Satz ist aber in aller Regel falsch, weil diejenigen, die unmoralisch handeln, in der Regel wissen, dass sie gegen ein moralisches Gebot verstoßen, auf das sie selbst zumindest dann pochen würden, wenn jemand es ihnen gleich täte und sie bestiehlt, beleidigt, belügt oder so, nicht? Die Moralphilosophie spricht dann manchmal auch von fehlender Kohärenz, wenn man sich selbst etwas zugesteht, was man anderen Menschen, die mit einem zu tun haben, mit Blick auf die eigene Person nicht zugestehen würde.
Hoffentlich wird das jetzt nicht von Verteidigern vor Gericht als Argument genannt. Mein Mandant hatte fehlende Kohärenz. Wolfgang Adrian aus Bonn. Guten Abend, Herr Adrian.
Ja, guten Abend.
Was gibt's denn?
Ja, ich wollte Herrn Pollmann sagen, dass die Beschäftigung mit Unmoral aus meiner Sicht ein ganz wichtiger und guter Weg ist, um Moral besser zu verstehen und zu erkennen. Denn den Tag erleben wir ja nur deshalb so, weil es die Nacht gibt. Und ich will es kurz machen, den Frühling und den Sommer auch nur, weil wir den Winter kennen. Insoweit bin ich ganz auf der Seite von Herrn Pollmann.
Moment, das klingt ja aus Ihrem Munde fast so, als wäre es ganz gut, dass wir die Unmoral haben und kennenlernen, dass sie Produktives bewirkt.
Das klingt nicht nur so, sondern ich meine das auch so. Ich finde das einen ausgezeichneten Ansatz.
Goethes Faust, Herr Pollmann, taucht bei Ihnen auch auf. Das ist der Gedanke, ne? Wer Böses, wie sagen Sie mal, Sie sind bildungsfester als ich.
Ja, ich verhedder mich immer bei diesem Zitat. Ich bin die Kraft, die stets das Böse
schafft.
Tut und doch das Gute schafft in etwa. Ja, Herr Adrian, danke für Ihre Unterstützung. Das kann man, dieses Goethe-Zitat kann man so verstehen, dass selbst derjenige, der das Böse tut, vielleicht ohne es sogar zu wollen, letztlich das Gute in dem Sinne bewirkt, zumindest in der Hinsicht, dass diejenigen, die dann mit dem Bösen konfrontiert sind, anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, wieso etwas zukünftig zu verhindern ist und was stattdessen sozusagen moralisch geboten wäre. Und insofern kann man sagen,
Sie halten uns für lernfähig, sonst hätte es alles keinen Sinn.
Nein, sonst würde ich auch keine Bücher schreiben. Nicht? Also das ist ja keine pure Unterhaltung oder so, sondern ich halte auch mich selbst gewissermaßen in der Hinsicht für lernfähig, dass, darüber haben wir ja auch zu Beginn auch schon gesprochen, dass ein Großteil des irgendwie positiven Wissens über Dinge wie Moral sich aus der Erfahrung der Konfrontation mit den negativen Schatten und Schlagseiten des Lebens speist. Und daraus kann man lernen. Und insofern kann man sagen, nur dort, wo Schatten ist, ist auch Licht. Nur dort, wo Nacht ist, ist auch Tag. Und nur dort, wo Unglück ist, ist zumindest ein Wissen davon, was dem gegenüber glücklich sein hieße.
Also möglich. So einleuchtend das sein mag auf der individuellen Ebene, so fragwürdig ist für mich doch, ob ganze Gesellschaften lernende Systeme sind, die katastrophale Erfahrungen machen müssen, um zivilisatorisch weiterzukommen.
Das ist für Sie fraglich.
Ja.
Also das Lernen durch Katastrophen. Mhm. Ja, und es ist ja auch immer wieder niederschmetternd anzusehen, dass bestimmte Gesellschaften oder bestimmte Menschen nicht lernen. Auch aus der Kenntnis der schlimmsten historischen Katastrophen. Das scheint mir aber unter Umständen auch damit zusammenzuhängen oder daran zu liegen, dass es nicht wirklich persönliche Erfahrungen gewesen sind, mit denen man sich dann irgendwie vielleicht abstrakt im Schulunterricht oder so hat konfrontieren müssen. So formulieren das ja manchmal Schülerinnen und Schüler, die beispielsweise genervt sind, weil sie immer wieder mit der deutschen Vergangenheit konfrontiert werden.
Da sind wir wieder beim Anfang, also die Opfererfahrung und die Zeugenerfahrung.
Ja.
Das ist für Sie ein Dreh- und Angelpunkt.
Auch die Tätererfahrung.
Auch die Täter.
Auch die Tätererfahrung natürlich. Also man merkt ja auch als, wenn man sozusagen im Kleinen unmoralisch handelt und die Reaktionen, die negativen Reaktionen bis Sanktionen seiner Mitmenschen erfährt, dann bekommt man ja auch in dieser Hinsicht eine Art von Rückstoß, der einen dazu anhalten kann, zukünftig sich anders zu verhalten. So funktioniert zumindest Erziehung sehr oft, nicht? Aber natürlich, wenn man selbst Opfer von Unmoral gewesen ist und ja gar Opfer von gravierender Unmoral, oder man hat Menschen, die man sehr liebt, ja, oder mit denen man gut befreundet ist, die diese Erfahrung gemacht haben. Großeltern, Eltern, Brüder, Schwestern, nicht? Oder Freunde, nicht? Dann sieht man die Dinge natürlich sofort anders als jemand, der aus dem moralphilosophischen Elfenbeinturm wohl behütet in seiner Schreibstube über Moral nachdenkt und dann vielleicht sich den kategorischen Imperativ ausdenkt.
Jetzt müssen wir, und damit drehen wir die Schlussrunde, etwas wissen über die Täter. Mhm. Wer ist warum unmoralisch?
Wer tut sowas? Ja, das ist die gute Frage und die einzig ehrliche Antwort ist, jeder von uns, nicht? Tut dies bisweilen. Nicht jeder von uns taugt zu einem echten Diktator oder Massenmörder oder Triebtäter, aber im Kleinen, nicht, handelt jeder hin und wieder unmoralisch, moralisch schlecht, manchmal sogar böse und in seltenen Fällen vielleicht sogar grausam, wenn man eine gewisse Lust dabei verspürt, dass man andere Menschen ärgert, quält oder vielleicht sogar leiden sieht. Mhm. Aber man kann trotzdem fragen, welche Motive stehen hinter der Unmoral oder dazu sozusagen ab und zu, was die Moral angeht, fünfe gerade sein zu lassen, sich Ausnahmen zu gönnen. Und jetzt kann man doch sagen, dass es gibt ein relativ einfach zu benennendes Motiv und das ist der menschliche Egoismus. Nicht? Egoistisch sind wir natürlich alle in dem Sinne, dass wir an unseren Vorteil denken und sehr häufig an unseren Vorteil denken und sozusagen ein rationales Eigeninteresse in dem Sinne an den Tag legen, dass wir uns bei dem, was wir tun, immer auch fragen, was kommt dabei für uns heraus, was springt dabei heraus, was kommt dabei? Wir denken nicht immer nur an andere Menschen. Nicht?
Also das heißt, Sie wollen sich den Egoismus gar nicht als den Gegner von Moralphilosophie vorknöpfen.
Der Gegner der Unmoral ist nicht der Egoismus oder das rationale Eigeninteresse, sondern der Gegner der Unmoral sind, oder wenn man das so sagen kann, der Gegner der Unmoral zeigt sich in solchen Momenten, wo die lebenspraktische Balance zwischen Eigeninteressen und dem Denken an andere Menschen in dem Sinne kippt, dass man plötzlich beginnt, rücksichtslos, egoistisch, die eigenen Interessen auf dem Rücken der Interessen anderer Menschen auszuleben. Und da ist es jetzt zunächst einmal ganz wichtig, das war eine Frage, auch die eben schon in einer der E-Mails anklang, zu unterscheiden zwischen unmoralischen Handlungen und unmoralischen Menschen. Nicht? Also nur die Tatsache, dass man ab und zu mal unmoralisch handelt, bedeutet natürlich noch nicht, dass man deshalb auch schon ein unmoralischer Mensch ist.
Das ist doch eine so schöne Nachricht, die ich gern zum guten Schluss stehen lassen möchte. Also auch wenn wir gelegentlich unmoralisch handeln, und Sie haben ja darauf hingewiesen, jeder tut's, dann ist nicht alles verloren, der ganze Mensch. Es ist ein Teilaspekt von uns. Falls Sie nach dem Gehörten so richtig knietief einsteigen wollen in das Wesen der Unmoral, das gleichnamige Buch von Arndt Pollmann ist als Taschenbuch bei Beck erschienen. Herzlichen Dank für diesen Abend, Herr Pollmann.
Herzlichen Dank und schönen Abend Ihnen allen.
Falls Sie diese Sendung weiterempfehlen möchten, die Konserve findet sich im Internet unter wdr5.de und das ist auch die Adresse, um sich über die bevorstehende Nordrhein-Westfalen-Tour des Philosophischen Radios zu informieren. Sie sind gleich fünfmal eingeladen, im Salon mitzuphilosophieren, und zwar in der Woche vom 22. bis 26. November. Da sind wir in Detmold, Bielefeld, Münster, Bonn und Aachen. Und Sie können auswählen, ob Sie etwas darüber erfahren möchten. Ich schaffe es jetzt nur im Telegram-Stil. Erstens, wie Gefühle ihre Sprache finden. Zweitens, ob wir uns auf unsere Vernunft verlassen können. Drittens, was heute noch vom großen Pessimisten Arthur Schopenhauer zu halten ist. Viertens, ob es einen Unterschied macht, sich selber das Leben zu nehmen oder um Sterbehilfe zu bitten. Und schließlich, wie Dorothee Sölle das hingekriegt hat, atheistisch an Gott zu glauben. Das die Themen, alle genauen Informationen dazu unter wdr5.de. Ganz schnell noch, nächste Woche geht's um Kommunitarismus, um die Bewegung, die versucht, in einer Gesellschaft, die auf Eigennutz programmiert ist, Gemeinsinn herzustellen. Wie geht das? Eine Idee dazu vorweg an philo@wdr.de, dann können wir das hier zitieren. Das Team und die große Redaktion, Alex Cabrera. In der Technik am Mikrofon Jürgen Wiebeke. Grübeln Sie nicht zu viel.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.